Flipjäger. Mit Flip Schwarz.
Genau, Flip. Genau.
Hier wird schon gescherzt, dabei hat der Kritik.de Podcast vom Tag 8 noch gar nicht angefangen. Wir sprechen heute mit Hanna Pilarczyk, Till Katritzke, Philipp Schwarz und ich bin Frederik Jäger. Und wir haben zwei Filme auf dem Programm, die heiß erwartet wurden. Lars von Triers The House That Jack Built und Spike Lee's Black Klansman. Wir fangen an mit Lars von Triers Film, in den uns Hanna kurz einführt.
Da ist er nun, der unerwünschte Lars ist wieder an der Croisette mit The House That Jack Built. Ein Scherz darüber, dass er Hitler durchaus was abgewinnen könnte, hat ihn vor 8 Jahren aus dem Festival hier gekegelt. Er wurde zur Persona non grata erklärt und womöglich hat es seinen Film Melancholia auch damals die Goldene Palme gekostet. Davon ist jetzt, das Festival hat sich erholt, Lars von Trier vielleicht nicht so, aber jedenfalls ist er mit seinem Film The House That Jack Built wieder da. Und ich würde sagen, das ist auch ein Scherz, den er sich da erlaubt. Der Horrorfilm, als den man ihn ausgewiesen hatte, ist es eher nicht. Es gibt zwar einen Serienkiller namens Jack, gespielt von Matt Dillon, der im Vordergrund steht und dessen Morde über 12 Jahre hinweg erzählt werden, in jeweils 5 Incidents. So sind die Kapitel diesmal ernannt. Aber es gibt auch noch eine Rahmenerzählung, in der nämlich Jack in die Unterwelt geführt wird von einer Figur, die Bruno Ganz spielt. Und das ist der Anlass dazu, dass Jack einen Rückblick auf sein Leben hält und auch eine Lebensbeichte ablegt.
Wie sind die Eindrücke, Till, möchtest du anfangen?
Ja, um mal so ein bisschen vielleicht mit meiner Seherfahrung anzufangen. Also ich war größtenteils gelangweilt und nur ein bisschen verärgert. Gelangweilt, glaube ich, vor allem deswegen, weil ich fand, dass das noch mehr als irgendwie andere Lars von Trier-Filme so wie sein Selbstgespräch war, in dem ich mich da irgendwie also nicht verstanden habe, was oder nichts gefunden habe, an was ich mich sozusagen klammern könnte, was Lars von Trier mit diesem Film irgendwie in irgendeiner Form auch immer mit der Außenwelt sozusagen kommuniziert.
Also man sollte vielleicht dazu sagen, dass es ein Off-Gespräch den gesamten Film über gibt, das immer wieder auftaucht zwischen eben Bruno Ganz Stimme, er heißt Verge, und eben Jack von Matt Dillon gesprochen. Was ist denn das für ein Gespräch?
Genau, und dieser Dialog liefert immer so ein bisschen dann die, sozusagen den Kommentar zu dem, was man dann im Bild sieht. Also es gibt, wie Hanna gesagt hat, diese 5 Incidents. Und in diesen Gesprächen geht es dann ein bisschen um eine Rechtfertigung durch diesen Serienkiller, der, also es gibt sozusagen diese Analogie von Kunst und sozusagen dem Mord und dem Kunstwerk und dieses Haus, das Jack da konstruiert, sozusagen auch irgendwie als Kunstwerk zu lesen. Und dann reden die beiden sozusagen genau über diesen ja auch irgendwie bekannten Diskurs, so das Verhältnis von irgendwie Kunst und Gewalt und ist sozusagen die größte Gewalt, das größte Kunstwerk. Und ich hatte aber, wie gesagt, immer so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich ein Monolog, der da so als Dialog irgendwie kaschiert ist, so ein bisschen wie es bei Nymphomaniac ja auch war. Und genau, also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch mein Hauptpunkt und vielleicht auch der Grund, warum es mich so ein bisschen gelangweilt hat, dass ich irgendwie nie da irgendwie einsteigen konnte oder ich nie das Gefühl hatte, da gibt es sozusagen irgendwie was Lars von Trier jetzt wirklich mitteilen will, sondern es geht um einen Scherz oder es geht irgendwie um ein, wie immer, eher selbstbezügliches und in diesem Fall tatsächlich auch größtenteils für mich zumindest langweiligen
Therapie. Ich sehe, dass Phil schon widersprechen will.
Ja, also mir ging es da ganz anders. Also ich war nicht gelangweilt. Ich würde nur eine Sache, was vielleicht den Film so ein bisschen, in meinen Augen so ein bisschen schadet, ist etwas, was von Trier selber eingebaut hat. Und zwar wird in einem Moment, wo der Serienkiller auch über Kunst und über seinen Morden erzählt, auch Ausschnitte aus früheren von Trier-Filmen so eingeschnitten. Was dann halt irgendwie so nahelegt, dass man das hier irgendwie so sofort als irgendwie Reflexion über von Triers eigene Kunst als Selbstporträt sieht. Ich finde, das lockt den Film, lockt einen so ein bisschen auf eine falsche Fährte, beziehungsweise schmälert es den Film, weil ich finde das Interessante oder das Spannende an dieser, oder die spannende Dynamik an diesem Film ist, dass der Film auf der einen Seite den Drang zur künstlerischen Betätigung, die Fantasie mit seinem Tun, mit dem eigenen Tun irgendwie etwas Exemplarisches zu tun, irgendwie nicht nur eigene Dränge, Zwänge irgendwie auszuleben, sondern irgendwie etwas Allgemeines zu formen, dass dieser Drang zwar dargestellt und auch auf sehr, sehr, quasi der Film diesen mitgeht, dass aber die Figur des Mörders ein völliger Dilettant ist. Und ich meine, egal wie man zu von Trier steht, er ist jetzt, würde ich jetzt sagen, kein Dilettant. Also ich meine, ich finde, dass das eine interessante Dynamik ist, die, wenn man den Film nur irgendwie als Kommentar von Lars von Trier über sein eigenes Werk sieht, irgendwie verloren geht.
Also ich würde sagen, dass das genau die richtige Spur ist, die Lars von Trier da auslegt und der man auch unbedingt folgen sollte, dass er selber diese Jack-Figur ist. Da wird nämlich ja gleich auch am Anfang kommentiert in diesem Rahmengespräch, sagt Bruno Ganz. Bruno Ganz.
Der weltbekannteste Hitler-Darsteller.
Ja. Deshalb ist er auch in der Unterwelt, sagt er zu Jack so, aber deine Morde sind jetzt so stümperisch, hast du da halt eigentlich dich nicht fangen lassen wollen, hast du nicht zu viele Spuren hinterlassen, ist das nicht halt eben auch gleich die Strafe selber, die du einforderst? Und ich glaube, das ist genau der Modus, in dem man Lars von Trier hier auch selber lesen sollte. Er will, dass man ihm auf die Spur kommt. Und da ist er so wunderbar unsubtil und das finde ich immer macht den großen Humor seiner Filme aus. Also manchmal legt er ja einfach alle Karten auf den Tisch und sammelt sie dann wieder ein. Und da ist dann, glaube ich, wirklich die Analogie bis zum Ende durchgedacht und dass er nun halt wieder Serienkiller zum Beispiel auch immer seinen Modus, in dem er Filme macht, ändert. Also es ist ja ein Serienkiller, der kein Muster hat, wie er tötet, sondern der immer wieder was Neues versucht, Leichen anders zurichtet, hinrichtet, arrangiert. Das ist, glaube ich, auch Lars von Trier, der lange Zeit immer in seinen Filmen gesucht hat, was völlig anderes zu machen, der vom Musical zum Horrorfilm, zum brechtschen Theaterfilm gewechselt hat. Und da kommt er nun aber auch, da würde ich dann auch Till recht geben, in so eine Wiederholungsschlaufe. Dieser innere Monolog aus Nymphomaniac wird hier weitergesponnen. Und das ist einfach formal ein Stillstand für ihn.
Ich frage mich auch, inwiefern diese Genre-Konstellation, dass es tatsächlich in vielen Momenten komödiantisch angelegt ist und gleichzeitig den Horror sucht, wie das aufgeht.
Also ich habe nur, weil Philipp auch gerade nochmal von diesem Drang gesprochen hat, um den es dann in seiner Lesart eigentlich geht, dem Film. Ich finde mal schon, dass natürlich der Film ja nicht nur den Drang sozusagen ins Bild setzt, sondern sozusagen auch die Ausführungen. Also es gibt ja tatsächlich diese von Trierischen Schockmomente. Es gibt sozusagen eine abgeschnittene Brust und es gibt irgendwie den Kopfschuss für das kleine Kind so. Und ich finde dann sozusagen, das macht er natürlich so, das ist irgendwie das, was man erwartet. Das ist irgendwie auch, das schockt ja auch nicht mehr sozusagen in dem Sinne, das ist ja immer schon eingeholt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich dann auch an dieser diskursiven Ebene, die über diesen Dialog immer wieder reingeholt wird, nervt, ist, dass er ja schon immer irgendwie dadurch an einem Ort sitzt, an dem er schon immer so der Erste ist, bevor jede Kritik oder jede sozusagen Analyse da ankommen kann. Also,
du meinst, er ist immun gegen Kritik oder was meinst du?
Er macht sich, genau, immunisiert sich sozusagen, nicht nur gegen Kritik vielleicht, sondern sozusagen auch gegenüber möglichen Lesarten oder wie auch immer. Also er gibt sozusagen, genau, legt so viele Karten auf den Tisch, dass man eigentlich irgendwie jeder sich sozusagen die Karten da raussuchen kann, die irgendwie ihm gefallen oder auch nicht oder wie auch immer.
Funktioniert denn für dich der Horror, Philipp?
Ja, durchaus. Also ich habe jetzt tatsächlich den Humor jetzt nicht so wahnsinnig gespürt. Also es ist, glaube ich, schon kein Film, der jetzt irgendwie groß auf einer ironischen Ebene funktioniert bis gegen Ende und da verliert er so ein bisschen. Also die Schlusspointe ist so ein bisschen...
Genau gegenteilig.
Okay, gut. Ja. Es ist halt schon, glaube ich, zentral für den Film, dass die Morde keine wirklich geglückten Kunstwerke sind und dass es quasi, dass da quasi die Brutalität jetzt nicht irgendwie einen ästhetischen Mehrwert abliefern soll, sondern quasi als Brutalität irgendwie existiert und der Film da auch quasi keine Gegenperspektive irgendwie aufmacht, sondern ja. Auch, ich meine, das ist natürlich auch wieder der Topos, das auch quasi so diese das Störung und Entwürdigung, die Figur den Opfern quasi antut, dass da auch der Film einfach nicht rauskommt, was natürlich auch etwas sehr Beklemmendes, Abstoßendes hat, aber ja.
Ich sehe ja überwiegend einen Film, der über seinen Figuren steht und der eigentlich das Beklemmende kaum zulässt. Also es gibt natürlich einige Bilder, die sehr erschreckend sind oder wenn man in dem Moment eine Emphase zu ihnen zulässt, dass man dann auch entsprechenden Schock verspürt. Aber dass der Film überwiegend eigentlich sich aus dem heraus bewegt und eher eine Distanz einnimmt und dass diese ganzen Moraldiskurse, die ganze Zeit darüber gelegt werden, dass die auch eigentlich nichts tangieren, weil es eigentlich auch gar kein Dilemma gibt. Also es gibt eigentlich keine zwei Positionen, die da irgendwie miteinander in Konkurrenz sind, obwohl es einen Widerspruch gibt ständig zwischen Bruno Ganz und Mitteln. Und eigentlich gibt es nur diese relativ zynische Position, die man aus Gangsterkomödien üblicherweise kennt.
Ich meine, nur ganz, also der Widerspruch, ich sage es einmal noch und dann höre ich auf, aber halt ist halt schon, dass quasi die, dass es halt diesen Kunstanspruch gibt, der den Dylan oder der Serienkiller immer wieder formuliert, der aber halt von den Morden einfach nicht eingelöst wird. Dass das irgendwie, dass auch quasi, er ist auch einfach unfähig, also in den handwerklichen Details des Mordens. Er kriegt es dann halt irgendwie mit Gewalt und weil ihm irgendwie die Welt, aus absurden Gründen auch immer, ihm den Raum zulässt, einfach so ungehindert und offen eigentlich seinen Morden zu vollziehen, kriegt das irgendwie hin, aber es ist kein Können da am Werk. Das ist für mich so ein bisschen die interessante Dynamik, aber ja.
Vielleicht ist das Dilettantische eine mögliche Brücke zu Black Klansman, denn da haben wir es mit unter anderem einem Ku Klux Klan zu tun, der sich nicht gerade besonders raffiniert anstellt. Till möchte uns kurz in den Film einführen.
Ja, Black Klansman ist der neue Film von Spike Lee und Spike Lee hat sich da einem historisch verbürgten Ereignis oder einem Fall, zu dem es auch ein Buch gibt, angenommen, nämlich der Fall des Polizisten Ron Stallworth, der in den 70er Jahren in Colorado eher durch einen Zufall, erstmal kein Zufall, aber er antwortet als Polizist in seiner Arbeit als Undercover-Agent auf eine Anzeige des Ku Klux Klan telefonisch und gibt sich da aus als jemand, der interessiert ist an der Ideologie des Ku Klux Klans. Und
Er ist schwarz.
Oh, das habe ich nicht gut. Das ist.
Weiß ja jeder, aber wir sagen es trotzdem nochmal dazu.
Das ist natürlich die Pointe des Ganzen. Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ron Stallworth ist ein schwarzer Polizist in Colorado. Infiltriert den Ku Klux Klan. Das geht natürlich sozusagen nur telefonisch. Am Telefon glaubt man ihm direkt, zumindest im Film von Spike Lee, glaubt man ihm direkt, dass er ein doch leidenschaftlicher Rassist, Antisemit und alles das, was der Ku Klux Klan eben mag, ist. Dadurch, dass er das aber so erfolgreich ist, kommt es dann bald zu einem ersten Treffen und da braucht er dann die Hilfe von einem Kollegen, der hier von Adam Driver gespielt wird. Das wäre auch ein guter Film. und genau, dann spielen diese beiden sozusagen ein Doppelspiel, infiltrieren diesen Ku Klux Klan. Der Ron Stallworth, der schwarze Polizist, sitzt am Telefon und sein Kollege geht sozusagen dann zu diesen Treffen, lernt diese Männer kennen, die, wie Frederik schon angedeutet hat, Karikaturen sind, die sozusagen für den weißen Befreiungskampf, den weißen Befreiungskampf propagieren. Aber sich dabei nicht besonders klug anstellen. Ich höre jetzt aber auch auf mit dieser historischen Ebene, weil ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig darin, dass es Spike Lee wenig darum geht, jetzt genau diesen Fall aus den 70er Jahren akkurat zu rekonstruieren.
Ums Akkurate geht es vielleicht nicht, wobei die Geschichte ihm jetzt auch nicht egal ist. Also er baut schon, das ist ein klassisch und mit einigem Aufwand gebauter Spielfilm, der tatsächlich schon Aufwand eben darin steckt, diese Geschichte zu erzählen. Aber worauf du vielleicht anspielst, sind die vielen aktuellen Bezüge und vor allem Sätze, die mitten hineinplatzen in die Geschichte, nämlich Sätze quasi aus Trumps Wahlkampf und seiner Präsidentschaft, die quasi rückdatiert werden und den Film damit in die Gegenwart heben.
Das ist aber nicht nur die einzige Ebene, die noch dazu geschoben wird zu der historischen. Also es gibt noch mehrere Humorebenen, die Nazis oder Rassisten, die sind halt eher so Knallchargen, aber die guten Polizisten, von denen es da einige gibt, die sind eher so Larger-than-Life-Helden, die so ein bisschen auch überzeichnet sind, aber auf eine andere Art als eben die Bösen. Und dann gibt es halt eben noch eine Art von Blaxploitation-Cool, der noch dazu kommt. Und noch eine Geschichte, wie der Kollege von dem Schwarzen sich noch seines Jüdischseins bewusst wird. Und eine Liebesgeschichte. Und dann noch so wirklich, finde ich, relativ unbeholfen eingestreute so Geschichtsstunden zu Black History und der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, unter anderem auch noch vorgetragen von Harry Belafonte. Also wenn man da halt irgendwie nicht mitgenommen wird von einem der Elemente, weiß ich es auch nicht, aber das ist auch irgendwie das Problem, glaube ich. Man wird wahnsinnig mit, also es wird eine breite Masse an Zuschauern mitgeschliffen von diesem Film. Und wo er dann aber hin will, weiß er selber nicht. Er endet halt eben auf genauso vielen Ebenen, wie ich eben aufgezählt habe. Also jede Geschichte und jede Tonalität kriegt nochmal ihr eigenes Ende. Und dann gibt es noch einen Schluss, der auf Charlottesville verweist. Also die rassistischen Proteste im letzten Jahr, wo eine Aktivistin getötet wurde und Trump nachher erzählt hat, da wären fine people on both sides gewesen. Also es ist wirklich ein riesiger Sack, den er aufschnürt und dann noch versucht wieder zuzumachen. Und ich glaube, das funktioniert nicht.
Philipp.
Ja, ich meine, ja, ich finde, also irgendwo fand ich dann das auch so ein bisschen das Spannende, dass man das Gefühl hat, hier brennen Spike Lee einfach so viele Bezüge und Themen und so weiter unter den Fingern, dass er quasi sich auch nicht irgendwie groß damit aufhält, sage ich jetzt mal, die Grundkonstruktion seiner Geschichte irgendwie jetzt nochmal so wirklich kontrolliert durchzuführen, sondern der Film läuft eigentlich auch, je länger ist es, so aus dem Ruder. Aber dadurch, dass man halt dieses Drängende dieser Belange irgendwie ständig auch spürt, quasi, finde ich, entgleitet der Film einem eigentlich auch, oder entgleitet Lee der Film dann auch eigentlich nicht. Weil es tatsächlich um diese Geschichte dann irgendwie dann auch nur als so Stichwortgeber für diese anderen vielfältigen Belange geht.
Der Widerspruch ist vielleicht, dass diese verschiedenen Stränge, die aufgemacht werden und die dann immer freier irgendwie zirkulieren, dass die tatsächlich versucht werden, auch zusammenzubinden. Also da würde ich, glaube ich, wie Hannah sehen, dass es da tatsächlich eine Schwierigkeit gibt, in dem wohin der Film mündet. Till will widersprechen.
Also ich glaube, ich sehe ein bisschen diese Stränge nicht, beziehungsweise sehe ich eher, dass das doch in einem sehr kohärenten Ding aufgeht und das ist, was ich irgendwie sozusagen einfach ein aktivistisches Kino nennen würde. Also ich sehe auch nicht, dass er überhaupt irgendeinen Aufwand betreiben würde, dann eine historische Geschichte zu erzählen. Also natürlich ist die verbirgt, aber sozusagen die erste Einblendung ist irgendwie, this is some real shit oder sowas, also so ein Hip-Hop-Slang, der diese Info, dass es auf einer realen Geschichte
mit Aufwand meine ich, es ist ein historischer Film, der in die historischen Details einiges investiert.
Aber also Details ja eben nicht. Also wir sehen noch nicht mal irgendwie, in welchem Jahr es genau spielt. Einmal hängt irgendwie Nixon in der Gegend rum, aber ansonsten sind doch selbst diese Black Power irgendwie, Black Liberationist, sind halt irgendwie Afros mit wenig Figur drunter. Also ich meine, da ist doch sozusagen, also es ist,
ich meine es nicht psychologisch, sondern ich meine es tatsächlich eher als Spielfilm, weil der Film eben diese widersprüchlichen Elemente in sich vereint, dass dieser Spielfilmaufwand durchaus betrieben wird, um einen in sehr vielen verschiedenen Locations angesiedelten historischen Film mit entsprechendem Kostüm, mit entsprechenden wie sagt man, Locations und so weiter, also sehr vielen Elementen des klassischen historischen Spielfilms eingebracht werden als Aufwand, das meinte ich.
Aber ich glaube, das Wichtige ist dann schon, oder der wichtige Unterschied ist, dass er diese historischen Elemente sozusagen nicht in diesem Film hat, um diese historische zu rekonstruieren, sondern eben wirklich, um mit denen was zu machen. So, und was er mit diesen historischen Elementen macht, das ist sozusagen ganz und gar irgendwie ein Eingriff in den gegenwärtigen Diskurs. Und das versteckt er auch keine Minute. Also ich sehe da sozusagen überhaupt gar nicht, dass es da wirklich um eine historische Rekonstruktion der 70er Jahre oder sowas gehen würde. Was er natürlich sagt, ist, dass es diesen Diskurs, um den es ihm geht, und diesen rechten Diskurs und wie der sich heute zusammensetzt, dass es den schon in den 70er Jahren gab und dass es sozusagen der nie verschwunden war und dass sozusagen das, was uns heute irgendwie als Alt-Right oder sowas begegnet, irgendwie sozusagen in der gesamten amerikanischen Geschichte als so eine weiße Identitätspolitik einfach immer existiert hat. Und Hannah, das interessiert ihn in der Geschichte. So.
Alle wollen gleichzeitig reden. Also Hannah.
Das passt ja zum Film, wenn wir alle drüber reden. Ich fand wichtig, dass Philipp nochmal auf eben die persönliche Überzeugung oder auch irgendwie das Rückgrat von Spike Lee verwiesen hat, weil das natürlich den Film zusammenhält. Ihm, glaube ich, aber auch gleichzeitig so ein bisschen zum Verhängnis wird, weil das eigentlich so eine Gemengelage ist, wie sie Quentin Tarantino auch mit jedem Film macht. Also halt eben Geschichte als Kolportage nehmen und trotzdem was ernst meinen, Figuren unterschiedlich zeichnen, in einer Szene die Tonalität wechseln, eben auch Filmzitate einbauen, sich selbst zitieren und so. Und bei Quentin Tarantino wird mir das zum Beispiel politisch immer dubioser, weil er halt eben so ambivalent ist und Polysemen erzählt und alles halt eben, finde ich, auch nebeneinander.
Spike Lee ist aber nicht politisch dubios, oder?
Sehr viel weniger als Tarantino, wenn das die sehr knappe Antwort sein darf. Da müssen wir dann nochmal eine eigene Podcast-Serie zu machen zu den Politics of Spike Lee. Naja, wie, jedenfalls dachte ich tatsächlich mal, da hat dann Tarantino, den ich nicht besonders mag, halt irgendwie mir nochmal seine Qualitäten gezeigt, weil der halt einfach alle Bälle in der Luft halten, finde ich, mit einer anderen Virtuosität und auch dichteren Dialogen schafft. Ich fand hier das Drehbuch tatsächlich ein großes Problem, die Geschichte, die wir halt eben versucht haben zu rekonstruieren, die ist schon an sich ziemlich irre und das Drehbuch vereinfachte die nochmal so, dass da halt, finde ich, ziemlich viele Logiklücken sind, also ein Polizist, der dem Rassisten bekannt ist, da auch noch hingeschickt wird, also der sofort erkannt werden muss und alle sind eigentlich dauernd gefährdet, weil sie sich auch nicht besonders klug anstellen, das hat für mich nochmal so den ganzen Swagger des Films so genommen, weil man dachte, warum machen die das denn, das ist doch total doof.
Es kann ja auch eine Verschwörung geben. Die dilettantischen Polizisten wollen ja den Ku Klux Klan vielleicht nicht allzu sehr schaden.
Ja, ich meine, es stimmt schon, also die Geschichte, eigentlich macht sie von Anfang an keinen Sinn, dass diese zwei Polizisten irgendwie so tun, als wären sie einer. Das ist ja völlig klar, dass das irgendwann zu Problemen. Und dann am Schluss, was diese Investigation dann genau, warum die jetzt so ein Erfolg war, was die genau bewirkt hat, ist alles irgendwie nicht so hundertprozentig klar. Ich meine, ich möchte noch eine Szene, die irgendwie auch ganz interessant ist, weil sie auch so ein bisschen den Modus, es gibt so eine Szene, wo so Kleinmitglieder nach ihrer großen Zeremonie sich gemeinsam Geburt einer Nation anschauen und da wirklich gröhlend und irgendwie, was auch eine völlig irre Szene ist, weil diese, sag ich jetzt mal, simplen, also auch als Deppen gezeigten Leute würden sich nie im Leben einen 3-Stunden-Stummfilm, egal wie toll der Klein da irgendwie dargestellt wird, anschauen. Aber der Film benutzt das halt einfach, um hier quasi auch mit, logischerweise mit den Kinotraumata des Rassismus abzurechnen und auch Gegenbilder so zu liefern. Das fand ich eine interessante Szene, wo ich auch noch nicht genau weiß, wo sie jetzt genau hin will, aber vielleicht ist das ja durchaus auch eine Qualität.
Ja, also genau, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus. Also das ist für mich jetzt nicht nur eine zentrale Szene, das ist eigentlich sozusagen der Film, der ich finde sozusagen dafür, dass er so auf den ersten Blick so eine Art von Message-Film ist und so aktivistisches Kino ist, sich eben sehr aufs Kino selbst auch bezieht. Ne? Also es gibt sozusagen diese Parallelmontage, in der es ein Treffen gibt von der Black Students Union, die, ne, wie Hannah sagte, von Harry Belafonte, der sozusagen ein Veteran der Bürgerkriegsgeschichte und schwarze Geschichte da spielt und so ein bisschen referiert über Birth of a Nation.
Bürgerrecht, nicht Bürgerkrieg, das wär, so alt ist er nun auch noch.
Der Bürgerkrieg spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in diesem Film, natürlich vor allem in Birth of a Nation. Aber es gibt in diesem Treffen, geht so ein bisschen darum, um den Rassismus, den Birth of a Nation begründet hat, und dagegen geschnitten ist sozusagen das Treffen des Clans, die diesen Film einfach angucken. Und das finde ich halt schon irgendwie ein wichtiges Ding, dass sozusagen heutzutage sozusagen diese Leidenschaft und diese Affekte, der das Kino ist, als Affektmaschine, eben auf der Rechten ist. Und Spike Lee dafür eintritt, sozusagen nicht einfach nur sozusagen dieser Rechten auf ideologischer Ebene zu begegnen, sondern wirklich neue Kinobilder zu schaffen und sozusagen ein Gegenkino ins Leben zu rufen. Und das ist für mich eigentlich der Kern des Films.
Dann vielen Dank für diese ersten Eindrücke aus Cannes. Morgen geht's weiter mit Tag 9 und hoffentlich nicht ganz so langen Filmen. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.